Ja, Tag auch.
So.
Wann fangen wir denn an?
Ja, gerne jetzt.
Ich dachte, wir tun das schon längst.
Also meistens fangen wir ja an, wenn ich Kohl mache oder so.
Dann mach doch mal Kohl. Ach komm, mach mal Kohl.
Nee, keine Lust jetzt. Ich zieh mich.
Dann mach mal Brand.
Ich zieh mich. Oh
Gott, komm, sonst mach keinen Mund.
Und wirklich nur noch Leute, die einfach gestorben sind oder aufgrund ihrer Diät so aussehen, als wären sie kurz davor. Ne? Also, nee, ich weigere mich. Ich bin der neue Micky Beisenherz. Ich habe mich neu erfunden. Ich bin the new me.
Das ist ich hab gesehen, hier dein Freund Möller hat Corona.
Ich hab Corona. Scheiße, jetzt hast du mich doch reingetrickt. Nee,
ich hab Corona hier.
Das finde ich so witzig, nicht Corona, das finde ich natürlich nicht witzig. Alles Gute, Papa. Aber der hatte ein paar Tage vorher, war er bei Thaddäus in der Sendung. Ralf hat ja ein Buch geschrieben. Erstmal machen. Und dann war er mit diesem Buch in allen Sendungen. Und dann war er unter anderem bei Thaddäus. Und das habe ich mir angehört beim Joggen. Und er sagte, hier, und die Corona-Politik-Impfstoff in Deutschland. Es läuft nicht hier. Vater, Mutter, Impftermin immer noch nicht. Deutschland, ich war immer für die Kanzlerin, aber da bin ich kritisch. Aber hier, ihr sollt mich mal einladen. Anne Will und Illner und so, die trauen sich nicht. Die wollen sich mir nicht stellen. So, und dann so, die sollen mich mal her, nee, komm, soll mich mal einladen. Die mach ich Feuer unter mir dann. Und dann hat Maybrit Illner ist drauf reingefallen. Und die hat ihn dann wirklich eingeladen. Da war er zugeschaltet aus Recklinghausen, aus seiner Wohnung. Und dann hast du richtig gemerkt, wie Maybrit Illner gelitten hat. So, weil sie, klar, ne, Journalistin, blasierte Hauptstadtjournalistin, dann hat sie dann diesen Typen dazugeschaltet, weil die Redaktion gesagt hat, den musst du jetzt zum Thema Impfstofflogistik befragen. Und dann war er so zugeschaltet, im Hintergrund saß so ein Pop-up-Gemälde von ihm im Wohnzimmer in Recklinghausen.
Von ihm, also nicht von ihm gemalt,
sondern natürlich so Gottschalk-mäßig, wo dann auch so Porträts. Und vorne so im Bildausschnitt lag natürlich sein Buch. Und das Erste, was er sagt, weil er ist halt natürlich auch mehr Amerikaner als jeder andere.
So, das habe ich hier auch, die Sommer, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Erstmal machen. So, dann müssten die jetzt auch mal hier erstmal machen, Impfstoff beschaffen. Also das war herrlich. Für Maybrit Illner 10 Minuten Quälerei, aber er hat halt einfach, naja, und jetzt hat er halt Corona. So.
Und macht das einzig Richtige und ist natürlich, weil als Corona-Infizierter, was macht man dann? Geht man natürlich zu dem Vater, 92, Mutter 84. Die Risikogruppen schützen.
Nicht geimpft.
Sehr gut. Doch, die sind jetzt, glaube ich, frisch geimpft. Okay. Aber man kann sich ja in der Zeit, ist doch scheißegal. Wir wünschen gute Besserung.
Ja,
das
in jedem
heißt
Fall.
Aber, er darf auch nicht mehr auf die Hacienda von Arnie, ne? Also es gibt kein Esel mehr, kein Zwergpony.
Whisky and Lulu. Apropos Hass. Sienna, ich bin zurück vom Tegernsee.
Ja.
Ich hasse wieder den FC Bayern.
So,
ich habe Miesbach also ich habe es verlassen.
Ja.
Ich fuhr auf die A8 und zack.
Hau ab, ich will dich hier nicht mehr sehen. Verpiss dich.
Aber Mike, warst du nicht gleich wieder auf St. Pauli gestern und hast dich mit Astra gegen Erste Liga impfen lassen?
Ach ja, wohl stimmt. Mike hat sich wieder so in Anführungsstrichen unter das einfache Volk gemengt, um jetzt wieder so zu tun, als wäre einer von uns. Ne? Hat sich wieder die volle Oke-Göttlich-Impfe gegeben und ist jetzt auch wieder Straße. Weißt du, das ist auch so eine richtige Falle. Du bist...
Pass mal auf, mein Freund.
Ja, komm.
Darüber reden wir gleich nochmal.
Ah, gut, okay, alles klar.
Mir sind Dinge zu Ohren gekommen.
Oh Gott.
Ich bin darauf angesprochen worden.
Ja, ja.
Darüber reden wir gleich nochmal.
Ich freue mich ja übrigens auf den Moment, wenn Mike Nöcker mit Oke Göttlich und Ewald Lien mal über den Kiez läuft und die Leute sagen, boah, fettes Brot geht's aber auch schlecht.
Was machen Sie heute?
Wollen wir denn unseren heutigen Werbepartner...
Also du meinst jetzt, weil wir jetzt haben wir erstmal relativ lange nicht über Fußball geredet, jetzt erstmal Werbung.
Genau.
Die Leute haben geschrieben letzte Woche, wir würden das ja auch nicht für Nüsse machen. Mike Nöcker wird uns jetzt das Gegenteil beweisen.
Das ist richtig. Wir sind nämlich bei Mickys Lieblingspartner, Lieblingsdrogerie wollte ich eigentlich sagen.
Ja, die Koro-Drogerie.
So ist es.
Natürlich, Superfood.
Ja, genau. Superfood ist ja das, was einfach wirklich topfitte Menschen zu sich nehmen. Habe ich mir sagen lassen.
Ja, schau mich an.
Oder?
Schau mich an.
Ihr habt das doch alle. Ich meine, Lukas, du hast doch mich angebettelt, dass ich nichts bestelle, damit du mehr bestellen kannst.
Ich habe den Laden leer gekauft. Tahin, gefriergetrocknete Erdbeeren, Nüsse, alles, was du dir vorstellen kannst. Energy Balls, Protein Balls. Sensationell. Ich esse seitdem nichts anderes
mehr. Ich versuche jetzt einfach über die Koro-Drogerie das alles nachzukochen, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, was ich mir sonst immer bei Green Trees in Düsseldorf liebe Grüße hole. Und das versuche ich jetzt einfach schamlos alles jetzt zu Hause nachzubasteln. Ich kann es noch nicht so kunstfertig, aber da kriegt man es, um es zumindest mal versuchen zu können. Also wenn du dir Porridge machen willst oder eine Acai-Bowl oder eine Matcha-Bowl. Also alles, was man so heutzutage so als Best-Ager in meinem Alter, also bei Hunden hätte man gesagt, damit er seidiges Fell bekommt.
Ja.
So. Und in meinem Fall halt einfach nur, dass ich jetzt nicht komplett zusammenfalle.
Dein Haar fühlt sich auch viel kräftiger an.
Merkt man, ne?
Ja. Ja. Also es geht auf jeden Fall um naturbelassene Lebensmittel in bester Qualität und zu einem fairen Preis. Das Ganze unter korodrogerie.de.
Volle Transparenz, ganz wichtig. Das heißt, man bezahlt da auch gutes Geld für Dinge, die auch einen fairen Vertriebsweg haben und die Händler vor Ort nicht beschissen bezahlt werden. Das ist ja, manchen ist das wichtig.
Manchen unserer Hörer ist ja auch wichtig, einen Gutscheincode zu bekommen. Den sollen sie natürlich bekommen. 5% gibt es dann nämlich auf alle Artikel bei Koro, also auf Snacks, auf Nüsse, auf Superfood und so weiter und so fort. MML heißt der Gutscheincode und Koro Drogerie, Koro mit K, korodrogerie.de, die Website dazu.
Mike, manchen unserer HörerInnen.
Ich will die nicht. Wirklich.
Ich weiß aber, das ist richtig geil. Du kannst, wenn du das Gender-Ständchen benutzt, dann kannst du ihn bis aufs Blut reizen. Das ist für ihn schlimmer, als wenn Pauli 1-3 krachend verliert.
Return to Gender.
Ihr geht mir jetzt schon auf den Sack.
Ehrlich.
Ihr geht mir jetzt schon auf den Sack. Nichtsnutzigen, Nichtsnutze. So.
Nichtsnutzinnen.
Ja. Musik innen, bitte. Damit herzlich willkommen zu Fußball MML, dem Podcast deines Vertrauens.
Ja.
Mit Micky Beisenherz.
Unserem Innenminister.
Der Innenminister. Sehr schön.
Ja.
Und
hier ist Mike Nöcker, der Mann, der uns auch wieder heute zeigen wird, dass er besser als Jörg Dahlmann ist.
Sag mal, was ist denn los mit euch? Habt ihr zu viel Koro-Superfood in euch,
ist,
oder? Ja,
genau. Wir wachsen über uns hinaus. Wir sind in beachtlicher Frühform. Kann man wirklich so sagen.
Wir begrüßen
auch wirklich, es ist einfach noch viel zu früh. Ich entfalte mich gerade erst. Es kommt so langsam. Wahrscheinlich so ab Minute 50 sind wir dann komplett auf Betriebstempo.
Oder? Ja.
Aber wir kommen erst mal rein. Heute geht's ja auch so ein bisschen um Männer in Bewegung, ne?
Möchtest du dich eigentlich noch vorgestellt wissen?
Genau, ja.
Möchtest du dich eigentlich noch vorgestellt wissen oder soll ich dich unter den Tisch kehren?
Man weiß ja, wer ich bin. Man kennt mich aus Funk und Fernsehen. Ich bin der Typ, der immer eingeladen wird von den Fernsehmachern, um Piloten zu machen und nie selbst auf Sendung sein wird. Daher kennt man mich. Sie kennen mich aus Piloten.
Übrigens, schönen Gruß. Du sollst Pit Gottschalk anrufen.
Ach so, okay.
Ja? So, ja. Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren.
Schön, dass ich nicht da sein muss.
Pit Gottschalk ist übrigens nicht derjenige, der als Jimi Hendrix verkleidet auf einer Party in Beverly Hills war.
Das ist schön, dass du wieder Witze drüber machst.
Ja.
Welcome back.
Ja, ich mache sie lieber selber und dann einigermaßen gut, bevor irgendwelche Trottel bei Twitter schreiben, da spricht der Neonazi.
So, ich bin voll bei dir.
Siehst du?
Ja? So. Was ist mir zu hören, zu angekommen?
Nee, nicht beim Podcast essen. Das machen wir jetzt. Das schneiden wir alles raus. Wir schneiden dir die Zunge raus.
Ja, aber das machen die in der Zeit auch. Das klingt total intellektuell. Also ich meine, den Hörer nervt.
So, wenn sie ihr veganes Sushi da. Ja, das ist richtig.
Den Hörer nervt es natürlich kolossal, absolut. Aber sie sind bei der Zeit und da dürfen sie das.
Ja, das ist richtig.
Und deswegen dachte ich, um mich ein bisschen
interessant zu machen.
Ja, auch mal nach meinem letzten Ausfall.
Ja.
Als ich Sophie Passlack so kreiert habe.
Ja, und ich trottel dich nur korrigiert habe und meinte Michael Passlack.
Ja, da habe ich weil auch ich da gedacht, zwei Leute nichts mehr. Da habe ich gedacht, es gibt ja Stefan Passlack und Felix Passlack, aber euch ist ja beiden nicht zu helfen.
Nein, ich habe in dem Falle da reingemengt, selbe Zeit Michael Klinkert noch mit reingedrückt. So zwei so Gladbacher, ja.
Ja, mit Kastenmeier zusammen.
Ja, der sich ja beim Elfmeter auf den Arsch gelegt hat, was ich ja live gesehen habe. So.
Und Martin Dorlin, der übrigens nur von Sachen von Osket trägt.
Das ist aber jetzt eine ganz andere Liga. So, aber Mike, du wolltest ja etwas sagen. Nochmal zurück. Dir ist etwas zu Ohren gekommen.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass du A, ohne mich zu fragen, in einen Podcast gehst, um über den Hamburger Sportverein zu reden.
Ja, ist nicht so,
und dann auch noch zu sagen, dass du quasi Sympathisant bist. Also, dass dir der HSV näher liegt.
Ja, ist ja auch so. In seiner ehrlichen Dummheit ist mir der HSV wirklich, ist mir wirklich näher als St. Pauli. Wo einfach nur noch, ich das Gefühl habe, dass nur noch Typen wie du dahin gehen, die also entweder zu St. Pauli gehen, um sich nochmal ein bisschen Straße zu fühlen, oder halt die Leute, die sich nachts um 0 Uhr nochmal aus so einer Porzellanschale Currywurst servieren lassen, um einmal kurz so in der Woche das Gefühl zu haben, noch einer noch so ein bisschen Straßenschmutz zu haben. Da muss ich sagen, da gefällt mir dieses authentische Versagen des HSV in seiner Stabilität und dem Auseinanderklaffen zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist mir da irgendwie näher, muss ich ehrlicherweise sagen, ja.
Wie kommen wir jetzt zu Schalke 04?
Ich pitch aber Oke Göttlich auf jeden Fall noch das neue St. Pauli-Motto für die kommende Saison. Der Swag heiligt die Mittel.
So, Mike, was wolltest du sagen?
Er will zu Schalke 04 kommen. Mike, pass auf, ich rolle dir den roten Teppich aus nach diesem schönen Wochenende, das wir gemeinsam in Wolfsburg verbracht haben. Ja. Erzähl doch mal, pass auf,
das ist eine schöne
Geschichte. Talkshow, das ist wie früher wie bei Pilawa und so. Erzählen Sie doch mal, Herr Nöcker, was Ihnen da passiert ist.
Also, Wolfsburg, du warst ja leider verhindert, konntest nicht mit dabei sein.
Ich war in Kassel-Brauxel, dem Wolfsburg des Westens.
Wir haben im Marriott Courtyard in Wolfsburg genächtigt.
Das ist doch schon mal schön.
Sehr schönes Hotel, muss man an dieser Stelle mal sagen. Sehr empfehlenswert. Wer sich das Ritz nicht leisten kann in Wolfsburg, geht ins Marriott Courtyard.
Das Ritzen oder das Ritz?
Beides.
Wer sich das Ritzen nicht leisten will, geht ins Marriott.
So. Und der FC Schalke nächtigte auch in diesem Hotel.
Okay.
Und irgendwann morgens stehe ich so in der Lobby und neben mir steht die Mannschaft von Schalke und die sind kurz vor, machen sie ja vorm Spiel immer irgendwie alle zusammen eine Runde spazieren gehen. Das ist so ein kleiner,
machen sie während des Spiels auch.
So ein kleiner idyllischer See, da sind sie dann einmal rumgegangen oder halb rumgegangen. Und auf jeden Fall steht die ganze Mannschaft da und plötzlich erklingt die Champions League Hymne.
So ist dein Telefon.
Und ich dachte, Moment, irgendwie ist hier eine Bildtonschere. Und stellte dann irgendwann fest, also offensichtlich hat irgendeiner der Spieler oder Betreuer, ich tippe, aber lustiger ist es natürlich, wenn es die Spieler auf jeden Fall haben die Champions League Hymne als Klingelton.
Das ist ja lustig.
Und das fand ich wirklich, stand ich davor und musste wirklich lachen. Und
das entbehrt nicht einer gewissen Komik,
oder?
Das ist noch aus dem Jamba-Spar-Abo von Harit.
Ich merke gerade, wenn ich so erzähle, klingt es nicht so lustig, wie selber dabei gewesen zu sein.
Es ist schon wirklich lustig.
Ja.
Es ist schon wirklich lustig. Also
Vor allen Dingen, wenn man danach 5-0 gegen Wolfsburg verliert.
Vor allen Dingen ist es nur der zweitbeste Ton, den es jemals auf Schalke gab.
Olaf.
Oh Gott. Ja, natürlich. Eieieiei.
Aber merkt ihr mal, apropos Schalke, merkt ihr mal, wie gefährlich das ist für einen Verein? Also eigentlich sieht man an der Personalie Rangnick oder wie sie jetzt in den Verein reingedrückt wird, sieht man eigentlich das ganze Desaster auf Schalke. Also man merkt einfach, dass viel zu viele Menschen mit reinreden dürfen auch an dieser Stelle und dass, wenn du schon einen Sponsorenclub hast oder eine Interessensgemeinschaft der Top-Sponsoren beim FC Schalke, die sich zusammentun, um zu entscheiden, welche Personalien in dem Verein getroffen werden sollen und dabei den Aufsichtsrat übergehen, also das sozusagen das Gremium, das dafür verantwortlich ist, dann kann ich dem Aufsichtsratsvorsitzenden vom FC Schalke nur zustimmen. Das ist hardcore vereinsschädigendes Verhalten.
Total.
Also das ist schon echt. Und es ist natürlich, es zeigt alles, was warum es diesem Verein so schlecht geht. Sieht man daran, weil es natürlich, und das ist Schalke schon immer gewesen, aber halt jetzt noch umso drastischer, jeder redet mit. Am Ende wird irgendwie Alfred Draxler alles gesteckt und dann wird's über die Bild gespielt und aus irgendeinem Grund ist dann jeden Tag mindestens ein Artikel, neue Gerüchte, Schalke völlig jetzt und so weiter und so fort.
Ja, es schreckt ja übrigens auch alle anderen ab. Man muss aus meiner Perspektive sagen, ich glaube, dass jedes Verhalten, das dafür sorgt, dass Ralf Rangnick am Ende nicht auf Schalke landet, vereinschädigendes Verhalten ist. Also das ist ja, dass die Möglichkeit besteht, dass Ralf Rangnick zum FC Schalke kommt. Da müsste doch jetzt jeder, der bei einigermaßen klarem Verstand ist, sagen, um Gottes Willen, tut alles dafür, dass diese Situation eintritt. Denn dass Ralf Rangnick sich mit dem FC Schalke bei der derzeitigen wirtschaftlichen Situation überhaupt ehrlich und aufrichtig befasst, ist ja zunächst einmal ein nettes Kompliment, was nichts anderes aussagt, als dass der FC Schalke als Verein, als Idee immer noch große Strahlkraft hat. Aber da muss man doch geschlossen alles dafür tun, um das möglich zu machen. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass diverse Leute, die sich dann dafür entscheiden, wissen, dass sie selber gerade ihre eigene Entlassung mitentscheiden. Und deshalb werden sie wahrscheinlich zurückzucken. Es ist ja dann am Ende doch häufig ganz simpel, dass da so viele kleine Könige sind, die derzeit noch an ihrem Fitzelchen Macht und Bedeutung hängen und wissen, wenn der hierher kommt, dann sind wir endgültig nur noch zum Abnicken da, wenn wir denn überhaupt noch da sind. Und da ist wieder einmal das Ego größer als die gemeinsame Idee. Denn, also bitte, Rangnick zum FC Schalke, das klingt doch großartig.
Es ist ja auch so ein schönes Zitat von Jens Buchter, der sagt, natürlich sprechen wir trotzdem mit Ralf Rangnick. Also die Idee kam von außen, die ist konstruiert, aber man sagt, natürlich beschäftigen wir uns trotzdem damit. Das zeigt aber trotzdem die Zerrissenheit. Was die Personalie aber trotzdem, finde ich, noch mehr zeigt, ist ja auch die absurde Woche, die hinter Ralf Rangnick liegt. Die hat ja begonnen, ihr kennt das, wir haben vor einer Woche aufgezeichnet und am nächsten Tag dann, genau vor einer Woche,
ist ja normal, ne?
Hat Joachim Löw bekannt gegeben, dass er nach der Europameisterschaft aufhört. Natürlich war Ralf Rangnick auch sofort einer der Namen, der im Umfeld des DFB geisterte. Mhm. Ich glaube, vor ihm haben sie am meisten Angst. Also genau. Wenn Fritz Keller vor jemandem Angst hat, dann vor Ralf Rangnick. Aus den gleichen Gründen, wie du sie gerade über die kleinen Könige genannt hast. Und da muss man einfach sagen, Ralf Rangnick, am Mittwoch schon potenzieller kommender Nationaltrainer, am Freitag plötzlich nur wieder Sportdirektor oder Manager oder Aufbauminister bei Schalke 04. Das ist auch eine riesige Fallhöhe. Also wenn du dich innerhalb von wenigen Tagen zwischen Bundestrainer und Schalke 04 bewegst, dann weißt du auch, du bist am Scheidepunkt deiner Karriere.
Ja, oder aber du hast es quasi für dich genutzt, weil dir sowieso klar war, dass du niemals in den DFB hättest A reinkommen können oder B, selbst wenn du drin bist, eigentlich das, was du beim DFB machen musst, nämlich mal die gesamte Verkrustung, das gesamte Team mal auseinanderzusprengen, das wäre wahrscheinlich ein langer Weg gewesen, der nicht unbedingt dann eben vielleicht auch mit Erfolg gekrönt gewesen wäre. Also das mal im Hinterkopf, hat es vielleicht einfach auch sauschlau gespielt, weil er sich einfach mal durch diese 2-3 Tage, in denen er als sozusagen der Revolutionär, der Erneuerer des Fußballs in Deutschland gesamt hat positionieren können, geht dann natürlich zu so einem Verein wie Schalke als der Retter.
Ja.
Als der, der übers Wasser gehen kann und als der, der dann auch in solch einem Verein natürlich mit so einem Rückenwind quasi auch die komplette Macht an sich reißen kann.
Klar. Also es muss er ja auch. Also als jemand, der so einen Verein dann von Grund auf neu aufbaut und neu denkt, kann er natürlich links und rechts jetzt auch nicht allzu viele Leute gebrauchen, die ihm sagen, pass mal auf, wir stellen uns das so und so vor. Ist ja klar, dass die dann auch wirklich weg sind.
Aber jetzt stellt euch vor, die Nationalmannschaft scheidet in der Vorrunde der Europameisterschaft aus gegen Frankreich und Portugal. Dann wäre Ralf Rangnick auch ab Sommer der Retter des deutschen Fußballs, nämlich mit einem ähnlichen Siegel versehen wie damals Klinsmann. Nur ist er eben Jürgen Klinsmann, auch aus dem Ländle, aber der Jürgen Klinsmann mit Fußballexpertise. Den könnte man ganz gut gebrauchen beim DFB. Die Frage ist ja, wer hat mehr Angst vor Ralf Rangnick? Der DFB oder Schalke 04?
Also verzweifelter ist auf jeden Fall der FC Schalke. So, der DFB hat ja grundsätzlich auch noch ein paar mehr Optionen und vor allen Dingen auch, also, was das Spielermaterial angeht, auch etwas bessere Perspektiven. Also nur der DFB würde wahrscheinlich, schwer zu sagen, ne? Also der DFB ist ja jetzt auch so ein behäbiger Supertanker, so richtig viele Umwälzungen sind da ja nun auch jetzt nicht unbedingt gewünscht, weil ich glaube da schon auch noch so, dass der Gedanke vorherrscht, auch eigentlich läuft's doch ganz gut. So. Und auf Schalke ist man jetzt einfach auch zahlenmäßig nun sehr deutlich wird man darauf hingewiesen, dass es jetzt nicht ganz gut läuft. So.
Naja, also mit Schalke fängst du halt definitiv in der zweiten Liga an. Bei, genau. Beim DFB musst du wieder in der Nations League spielen. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Und da kannst Frage du nicht absteigen, halt, weil selbst wenn du aus der Nations League absteigst, dann wird einfach genau, der Modus geändert, damit Deutschland weiterhin ja,
genau darauf wollte ich hinaus. Das ist natürlich auch, es ist natürlich bequem, aber du hast natürlich nochmal eine ganz andere Last auf deinen Schultern, weil Schalke ist natürlich ein Riesending in Gelsenkirchen und vielleicht noch im Pott und so. Und natürlich gucken die Leute drauf und sagen, boah, es ist schon schade, wenn so ein Traditionsclub nicht mehr in der ersten Liga spielt. Aber die Nationalmannschaft, das ist halt immer noch der Deutschen liebstes Kind. Wenn man die mal wiederbeleben würde, dann wäre das auch etwas. Ja. Also, dass man einfach mal sagt, ey, pass auf, zwischen, und das ist ja auch die große Gnade, finde ich, für den nächsten Bundestrainer. Es ist ja auch sofort wieder ein Turnier. Also, du hast das eine Jahr. Also, es geht genau. auch sofort wieder los. Es fällt nicht gleich wieder ab und ich bin echt gespannt, wer das machen könnte. Was habt ihr denn gedacht, als das Karussell sich plötzlich gedreht hat? Also war ja in jedem Fernsehsender sind dann immer die vier gleichen Gesichter gekommen. Ja, es war Flick, es war Klopp, es war Rangnick und es war die kleine interne Lösung Stefan Kuntz. Was habt ihr denn gedacht?
Naja, es ist also bei Klopp habe ich halt immer gelacht, weil ich dachte, boah, da also wie
hast du dann auch so Zähne gezeigt? So?
Natürlich. Naja, also wie unkreativ und teilweise auch wirklichkeitsfern die Leute sind, hast du einfach an der Person Klopp immer gemerkt. Also ernsthaft zu glauben, dass Jürgen Klopp sagt, ich mach's, das war für mich wirklich kompletter Schwachsinn, ist natürlich völlig klar, das stand jetzt, wo die Folge ausgestrahlt wird, ist natürlich, dass Jürgen Klopp sagt, ich mach's. Nein, also es ist genau, es war insgesamt einfach auch wahnsinnig unkreativ. Klopp, kannst du vergessen, macht er nicht, weil er ist ja kein Opa. So, der DFB wird ja speziell, wenn es zum Beispiel um die Person Flick geht, ja auch mittlerweile als so eine Art Ruheinsel verkauft. Also bei Flick geht's ja nur darum, wenn man sagt, warum nicht Flick? Weil A, der FC Bayern zermürbt ihn, Brazzo, ja, zermürbt ihn und Der DFB mit Sitz in Frankfurt ist nur eine Autostunde von Bammental, seiner Heimat entfernt, wo du sagst, das sind jetzt so die Parameter, anhand derer man das Amt des Bundestrainers. Es ist also einerseits nicht weit von zu Hause und ist jetzt auch nicht so anstrengend. So. Und ansonsten, ja, Kuntz scheint mir eine relativ realistische Option zu sein, weil wie häufig im DFB erprobt, es ist aus dem eigenen Stall, man kennt es, ich meine, war ja bei Löw ja nun auch nicht anders. Löw war ja auch nicht die große Lösung damals. Löw war halt der Co-Trainer von Klinsmann, fertig aus. Ist ja jetzt auch nicht so, dass alle gesagt haben, der schwebt jetzt von oben herab und dann, bitte Leute, vergesst mir Markus Sorg nicht. Vergesst mir jetzt bitte Markus Sorg nicht. Ja,
aber Flick hat natürlich was anderes noch. Er ist natürlich das Gehirn, also so wie man immer gesagt hat, dass Jogi Löw die Hütchen für Klinsmann aufgestellt hat und eigentlich an der Taktik gearbeitet hat, hat sich das ja sofort gedreht.
Genau.
Als Löw dann Bundestrainer war halt Flick der,
genau.
Der für den Erfolg stand. Und das tat er tatsächlich auch. Erinnert euch immer wieder bitte an diese eine Freistoßsituation, wo Thomas Müller so tut, als würde er stolpern.
Ja, ja.
Das ist ja auch mit Flick zusammen, glaube ich, erarbeitet worden, weil er irgendwann die Standards trainiert hat. Und die Standards, erinnert euch, waren immer verpönt bei Löw und bei der Nationalmannschaft. Bis Flick gesagt hat vor der WM 2014, wir müssen Standards trainieren, Ecken, Freistöße. Und damit sind sie am
Frankreich.
Ende Weltmeister geworden. Ja. Das Tor gegen Frankreich von Hummels war nach einer Ecke von Groß. Das erste Tor gegen Brasilien ist nach einer Ecke gefallen durch Müller. Das ist ja Hansi Flick. Das heißt, er hat ja auch dieses Standing. Und plus die 6 Titel, die er jetzt in München geholt hat. Er ist eigentlich der einzig richtige mögliche Nachfolger. Die Frage ist halt nur, und das hat man an dem Interview mit Rummenigge auch gesehen, werden ihn die Bayern freigeben?
Genau.
Das glaube ich nicht. Das hat Rummenigge relativ klar gemacht, dass das überhaupt nicht ein Szenario ist, mit dem der FC Bayern leben könnte.
Naja. Aber wenn sich das jetzt in der Tat, zumindest medial, zu einem Machtkampf hochsterilisieren, so heißt es, ne?
Ja, wenn man Bruno Labbadia zitieren will, ja.
Hochsterilisieren, ja. Ja,
es geht ja auch bei sowas immer um Authentischkeit.
Ja, ich weiß. dann kommt es vielleicht zu einem Machtkampf zwischen Brazzo und Hansi Flick.
Ja,
der Hasan Sally hier, Pratzo.
Ja, genau.
Was ist eigentlich mit dem FC Bayern passiert, dass es jetzt plötzlich wirklich ernsthaft heißt Pratzo oder Flick? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
Vielleicht habe ich das jetzt auch einfach so
hineininterpretiert. Also bitte, ja, wir haben hier häufig und gern gelacht, wenn es hieß, Pratzo, mach dich mal nützlich, ja? Hol mir einen Kaffee.
Aber hat nicht jener Mann, über den wir gleich auch sprechen müssen, nämlich Lothar Matthäus, so, in einer Kolumne vorgestern geschrieben, es braucht diese Reibung im Verein. Es ist wichtig, dass sich dass Flick und Brazzo auch mal im Clinch liegen. Hauptsache ist, man kann danach wieder sich in die Augen schauen und gut miteinander reden. Aber es ist nur förderlich für die Stimmung im Verein, wenn die beiden sich aneinander reiben. Das hat Lothar Matthäus gesagt.
Wird Brazzo jetzt plötzlich der Schmatke vom FC Bayern?
Ne? Den wollte ich interessanterweise auch gerade nennen, weil der genau das ja auch gesagt hat im Interview mit dir auch, Lukas, dass er steht darauf. Er findet, dass irgendwie es Reibung braucht.
Ja, es ist ja eine Reibung. Natürlich ist die konstruktive Auseinandersetzung ist doch super. Also gerade im Verein auf einer Führungsebene ist das natürlich sehr, sehr gut. Ist doch immer für gute Leistungen, für gute intellektuelle Leistungen immer wichtig, dass es eine Auseinandersetzung gibt, ein Für und Wider. Wenn die ganze Zeit nur Einigkeit herrscht, ist die Gefahr, dass du einig in die falsche Richtung marschierst, ja, total gegeben. Es ist ja eine kritische Überprüfung ist doch fantastisch. Nur sie darf nicht dazu führen, dass man sich halt überhaupt nicht mehr bewegt, weil man die ganze Zeit immer gegeneinander arbeitet. Aber das alles nochmal zu drehen und zu wenden und zu sagen, ist das überhaupt die richtige Entscheidung, ist doch total gut.
Du siehst das anders? Hast du heute schon auf Twitter?
Ihr wisst doch noch. Ne,
ach was, war es wirklich ein Gag?
Auch in der Marktforschung. Es wird uns doch immer gesagt, ihr müsst euch auch mal doch mal gegeneinander arbeiten. Genau. Bin ich immer einer Meinung.
Ja. Marktforschung.
Als wir noch Marktforschung betrieben haben
in der Innenstadt, wo wir die Leute befragt haben, weil wir einen Ferienjob gemacht haben.
In der Kneipe saßen und sagten, wie findest du mich eigentlich?
Apropos, es gibt von Max Gold so eine großartige Kolumne über billige O-Töne aus der Fußgängerzone. Ach, da musste ich auch wieder lachen, weil Welt, hier ehemals N24,
ja.
Die hatten dann auch so direkt nachdem Löw gesagt hatte, ich gehe, kamen erst später die Experten zu Wort und vorher wohl aber Leute in der Fußgängerzone und am Strand und in irgendwelchen Parks wurde dieser Puschel ins Gesicht gehalten.
Otto Rehagel.
Was sagen Sie denn zu Löw?
Wie soll man hier den Otto Rehagel holen oder Ede Geier? Der macht dir mal riesig Feuer unter dem Hintern, den Wichserste.
Übrigens, mir tun die Reporter von Welt N24 oder N24 Welt ohne N24.
Einfach nur Welt.
Aber tut mir seit total 10 leid,
ja.
Weil sie ja jetzt wegen Corona müssen sie wieder nach draußen gehen. Die können nicht ins Einkaufszentrum gehen, um da schön warm sich die O-Töne reinzuholen, sondern jetzt müssen sie wieder draußen in der Kälte stehen.
Ja.
Wollte ich nochmal kurz anmerken.
Ja, aber jetzt hat Micky ja schon gesagt, Ede Geier, ja? Oder Otto Rehagel.
So.
Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe ihn ja gerade schon zitiert. Da kommt ja am Freitag, wie Kai aus der Kiste, hat man früher im Journalismus gesagt, wie Kai aus der Kiste, kommt Franz Beckenbauer und vergleicht, ich glaube, es war in der Bild, die Chancen von Flick und Lothar Matthäus. Und diesen Gedanken habe ich natürlich ins gesamte Wochenende mitgenommen. Ist Lothar Matthäus wirklich ein ernsthafter Kandidat als Bundestrainer?
Also, es ist ja sehr lustig, dass bei Sky Sebastian Hellmann Lothar Matthäus offenkundig in einer Frotzelabsicht mit diesen Gerüchten konfrontiert und Lothar Matthäus es sich natürlich nicht nehmen lässt, völlig ernst auf all das zu antworten. So, also anstatt dass er dann wirklich dieses offenkundige Augenzwinkern als solches wahrnimmt und sagt, natürlich, ich habe den Gag verstanden, und witzelt mit, nimmt Lothar das Ganze natürlich völlig ernst. Also, wenn Deutschland mich braucht, bin ich da, bin natürlich bereit zu helfen. Das ist doch völlig klar, wenn Deutschland einen Lothar Matthäus braucht, dann so. Und
ich bin auch da, wenn Deutschland mich braucht.
Deutschland braucht dich ja nicht.
Ach so.
Thema weiter. Komm mal weiter. Ich habe keinen Bock mehr, hier bei die Arschlöcher hier. Das ist sowieso ein guter Freund von mir. Hallo Werner. Lothar, also wenn wir das jetzt mal, wenn wir das mal versuchen, mal nicht aus der Heute-Show-Witz-Schablone zu betrachten.
Kannst du das?
Nein. Es war ja auch eine ernst, es war ja auch eine ernst gemeinte
Frage. Genau. Wenn wir diese Schablone mal nicht anlegen, dann ist Lothar Matthäus A. fachlich natürlich absolut in der Lage, eine Mannschaft, speziell dann auch jetzt nicht im tagtäglichen, im allwöchentlichen Vereinsleben, sondern im Rahmen eines Turnieres, im Rahmen der regelmäßigen Betreuung einer Nationalmannschaft, eine Mannschaft so gut zu betreuen, dass sie titelfähig ist. Zweitens hat er sich lang genug ins mediale Abklingbecken begeben, als dass dieser ganze Vox-Doku, bunte Social-Media-Scheiß sich versendet hat und für die moderne Generation Fußballer überhaupt nicht mehr existent ist. Also die letzte dämliche Doku bei Vox ist, glaube ich, 12 oder 13 Jahre her. Dazwischen gab es keine Ausfälle mehr. Er hat nicht mehr vor der Realschule geparkt. Es gab keine Wendlereien. Es ist alles soweit voll auf den Fußball fokussiert und konzentriert. Und im Jahr 2021 ist das ein sehr sach- und fachkundiger Fußballexperte, der zwar Zeit seines Lebens immer bis zum gewissen Grad für unsere Generation hier der Treppenwitz bleiben wird. Sobald man Lothar Matthäus sagt, wird gelacht. Aber für die Generation Spieler, die 20, 25, von mir aus selbst 30 sind, ist das ein Mann, der zweimal Weltfußballer geworden ist und Weltmeister.
Und man muss auch sagen, das Tagebuch, und da zitiere ich nochmal die Süddeutsche Zeitung, die damals geschrieben hat, der Kapitän versenkt sich mit seinem eigenen Logbuch. Also dieses Tagebuch, was ihm ja wirklich lange, lange, lange nachgehangen hat, ist auch schon 24 Jahre her.
Glitzmann, die Drecksau, Glitzmann, hat mich, sonst bin ich Europameister auch noch geworden. Glitzmann.
Und irgendwie hat er es geschafft, dass ihm heute nicht dieser Stempel Kult anhaftet. Weil damit bist du ja weg. Also er ist aus anderen Gründen,
Gründen
Paria, eine Persona non grata beim DFB, glaube ich nach wie vor, aber halt nicht mehr er ist halt nicht Kult, also er ist nicht im Privatfernsehen komplett gelandet, sodass man sagt, das ist halt nur noch die Fernsehfigur. Er hat sich als Experte schon so etabliert, dass man auch hinhört, wenn er über Fußball spricht. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass er beim DFB nicht wohl gelitten ist und dass dieses alte Ding, solange ich hier Präsident bin oder solange ich hier etwas zu sagen habe, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Das gilt, glaube ich, auch in abgewandelter Form für jemanden wie Fritz Keller. Ich glaube nicht, dass Fritz Keller sich da hinsetzt und sagt, so, oder sonst jemand beim DFB und sagt, so, dann holen wir jetzt mal den Lodder. Ich glaube, dafür ist es immer noch eben zu viel negativ besetzt, eben durch die Figur Lothar Matthäus. Das ist schon geblieben.
Also grundsätzlich beim DFB nicht wohl gelitten zu sein, ist ja eigentlich schon mal erstmal eine gute Voraussetzung, um es dann zu machen. Und ansonsten finde ich die Personalie Lothar Matthäus ehrlicherweise total nachvollziehbar, weil ich aus den gerade von euch beiden auch beschriebenen Gründen, ich bin wirklich über die Jahre und über seine Arbeit bei Sky totaler Lothar Matthäus-Fan geworden. Unabhängig davon, dass ich ihn damals als Spieler schon immer mochte. Aber der ist einfach analytisch, ist das Beste irgendwie, was du medial in Deutschland haben kannst. Und offensichtlich ist es ja so, dass ja auch viele ihm zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, also fachlich gibt es kaum einen besseren als Lothar. Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass es Ralf Rangnick nicht wird und Jürgen Klopp auch nicht wird, finde ich die Personalie Lothar Matthäus finde ich spannend.
Ich habe noch eine andere Idee. Und das wäre wirklich auch mal eine Geschichte, wo man sagt, so jetzt 30 Jahre nach der deutschen Einheit, wäre es das richtige Ende oder sagen wir der richtige vorläufige Höhepunkt einer sehr, sehr deutschen Karriere. Und das wäre Matthias Sammer als Nationaltrainer, der deutsche Trainer. Gestern nochmal die Kollegen vom Nachholspiel gehört mit Dynamo Dresden gegen KFC Uerdingen, damals ja Bayer 05 Uerdingen, Europapokal 86, das Wunder von der Grotenburg. Da stand Matthias Sammer als 18-Jähriger auf dem Platz. Sein Vater Klaus Sammer, der danach geflogen wurde, von der Stasi natürlich auch, war Trainer. Aber Matthias Sammer ist so lang dabei, der war bei Dortmund, der war bei Bayern. Das ist auch jemand, ähnlich wie Zidane am Anfang bei Real Madrid, der hat so eine Aura. Ich meine, der war Europas Fußballer des Jahres 96, der hat den letzten Europameisterschaftstitel gewonnen als Kapitän. Das wäre auch der richtige Trainer, finde ich, als Nationaltrainer, wo die Spieler auch sagen, aus seiner Biografie heraus, wir nehmen den ernst. Und der hat es eben geschafft, sich nie der Lächerlichkeit preiszugeben, so wie es Matthäus gemacht hat, der natürlich als Weltmeister und Weltfußballer eine ähnliche Aura haben müsste, aber eben ganz viel selber kaputt gemacht hat. Und Sammer hat sozusagen die Titel, er hat aber sich die Aura behalten. Und ich glaube, das zusammen wäre für mich eine ernsthafte Option. Ich glaube nicht, dass er es machen wird, aber Matthias Sammer wäre für mich ein perfekter Nationaltrainer.
Ja, also gibt es wenig Gegenargumente. Du hast es ja völlig richtig aufgezählt, was für Sammer spricht. Und dem kann man sich auf jeden Fall anschließen. Zumal Matthias Sammer nach seinem gesundheitlichen Einschlag ja offenkundig wenig Interesse daran hat, wieder in den Vereinsfußball einzusteigen. Aber auch da wieder, Stichwort Ruheinsel, ist die Betreuung einer Nationalmannschaft ja eine vergleichsweise unaufreibende Angelegenheit, die sich ein Matthias Sammer höchstwahrscheinlich zutrauen würde, sollte man ihn denn fragen.
Sammer ist Matthäus ohne Lolita. Ich glaube, das kannst du.
Und natürlich ohne Liliana, und natürlich ohne Mariana, und natürlich ohne, wie heißt sie aktuelle?
Weiß ich, und Matthias Sammer würde auch, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, ja, für den Feuerkopf, dass er bei Sky sich nicht in diesen Anzug stecken lassen würde, um Werbung für Formel 1 zu machen. Das ist, glaube ich, kann mir Matthias Sammer nicht in diesem, was ist das, so dieser Onesie, dieser,
ja,
wie sagte man so, wie, Blaumann, der aber nicht blau ist.
Overall, so ein Overall.
Overall.
Ja.
So, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn nämlich der Job zu den Schuhen passen muss, dann wird er Maskottchen für die Europameisterschaft 2024.
Oh, wie schön, ja.
Ach, sehr schön.
Ja.
Aber jetzt, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, und das ist auch sehr bezeichnend, weil wir haben 4 Jahre lang seine Ablösung gefordert, ja. Jetzt ist er quasi weg, spielt nur noch die Europameisterschaft oder geht nur noch in die Europameisterschaft als Trainer. Aber wie seht ihr denn die Entscheidung von Löw zu diesem Zeitpunkt?
Ja, also zu diesem Zeitpunkt, das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt. Also A, die Entscheidung ist richtig, weil sich Löw natürlich jetzt so im Laufe der letzten 2-3 Jahre wirklich so ein bisschen seinen Ruf zermerkelt hat. Also er müsste jetzt, er hätte... Und damit kommen wir jetzt zum Punkt B. Das hätte er natürlich direkt nach Russland machen müssen, um diesen Neuaufbau, und zwar nicht nur auf Trainerebene, sondern generell um auch den Neuaufbau innerhalb des DFB, um dem überhaupt Raum zur Entfaltung zu geben. Jetzt bist du ja in so einem halbgaren Zwischenstadium. Das heißt, du hast dich die ganze Zeit an einem Neuaufbau versucht, das völlig ohne Not. Jetzt im Nachhinein wissen wir das, hast völlig ohne Not Hummels und Boateng und Müller rausgenommen und auch entmachtet, um dann festzustellen, ach, eigentlich brauche ich die doch, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen, weil ich habe zu wenige echte Leader im Team, zu wenige Erfahrene, die Mischung stimmt nicht. Und mit all diesen Erkenntnissen gehst du jetzt dann erstmal kurz in diese Europameisterschaft, sofern sie denn stattfindet. Und das überlässt du dann aber auch dem Nachfolger, der doch vorher schon diesen Aufbau hätte begleiten müssen. Also der Rücktritt ist richtig, allerdings 3 Jahre zu spät.
Aber er hat sich sozusagen auch vom Ballast entledigt, also von dem, was er vor 2-3 Jahren noch selber gepredigt hat. Also er hat sich sozusagen freigemacht von sich selbst. Also dieses,
richtig.
Ich moderiere jetzt einen Neuanfang mit jüngeren Spielern. Ist ja egal, nach ihm die Sinnflut
jetzt. Genau,
er könnte ja jetzt,
genau,
er könnte ja jetzt hingehen und sagen, ich mach's jetzt, wie ich Bock hab, und richtig, was danach kommt, ist ja eh nicht
mehr. Das Motto ist jetzt ist auch egal.
Ja, genau.
Das ist das Motto. Das ist die,
aber das ist ein
die Losung.
Das ist Motto als Sinn.
Ja, das ist
also richtig. Überleg mal, das ist das neue, das ganze Ding, der neue Slogan vom DFB für die Europameisterschaft, die jetzt kommt, ist, jetzt ist auch egal.
Ja, aber ist doch die schön. Mannschaft. Ist doch schön. Ja, finde ich aber ehrlicherweise nicht verkehrt.
Aber
das ist doch, und ehrlich, ich hole mir schnell noch so ein Ding. Möchtest du auch noch so ein Ding?
So ein Ding?
So ein Ding?
Möchtest du auch so ein Ding?
Ja, ich würde auch noch so ein Ding nehmen.
Bin sofort wieder da.
Ja.
Der geht jetzt wirklich raus und holt sich ein Ding. Verrückt.
Ding, ding, ding. Ja, aber,
oder? Was ich sagen wollte, ist vielleicht, also, es gibt ja durchaus eine Chance, dass sowas möglicherweise auch so ein Klopp-Effekt wie bei Borussia Dortmund erreicht. Also, weißt du, du hast diese furchtbare WM gespielt, bist eigentlich irgendwo zwischen Baum und Borke. Und
ihr habt doch hinter meinem Rücken über euch geredet. Ich spüre das doch.
Ja, ist
ich
richtig.
Ich war kurz draußen und hinter meinem Rücken werden die ganze Zeit irgendwelche Dinge gerade nicht getan. Ich werde mir das später alles anhören.
Ist richtig. Ja. Ich war gerade dabei, zu erklären, dass da der Fußball ja gerade, um es im WDR-Sprech zu sagen, zwischen Baum und Borke gerade.
Ah, zwischen Baum und Borke.
kann natürlich sein, dass diese Ankündigung des Rücktritts nach der EM so einen Effekt gibt wie Klopp damals bei Dortmund, als er gesagt hat, okay, ich höre am Ende der Saison auf und man dann es aber trotzdem noch geschafft hat, glaube ich, vom Platz 18 irgendwie sich zumindest für die Euroleague zu qualifizieren.
Aber Mike Nöcker, um jetzt mal Kontra zu geben, weil wir sollen uns ja mehr reiben. Er hatte gesagt, er hört am Ende der Saison auf, dann ist die Mannschaft halt auch erstmal auf den 18. Platz abgerutscht und hat dann gegen Raul Bobadilla und Augsburg, glaube ich, am 18. Spieltag 1-0 verloren. Und dann haben sie sich langsam wieder zurückgekämpft, sodass sie gerade noch in die Europa League kamen. Wenn das der Effekt wäre, dann würde die Nationalmannschaft tatsächlich in der Vorrunde rausfliegen. Ich glaube eher, dass es für ihn selbst eine Erlösung ist und er kann jetzt nochmal die Ärmel von seinem hellblauen Hemd hochkrempeln und nochmal richtig coachen, weil es ihm ja wirklich egal sein kann, was die Öffentlichkeit denkt, weil die Europameisterschaft ist halt sein letztes Turnier und vielleicht schafft er es auch nochmal, all die Kräfte zu bündeln und dieser, weil es ist ja dieser jetzt erst recht Yogi, der war ja auch schon 2014, nachdem er 2012 vercoacht hatte, ist er ins Turnier gegangen und hat gesagt, jetzt erst recht oder jetzt ist es auch egal. Das war ja eine ähnliche Haltung. Vielleicht hat es genau diesen Effekt und vielleicht setzen sie beim DFB genau auch auf diesen Effekt.
Also Klopp hat ja nicht am Anfang der Saison gesagt, dass er aufhört, sondern als er auf Platz 18 war, hat er gesagt, dass er aufhört.
Ja.
Und das ist ja genau der Effekt, den ich meine. Also dieses ja, also es kann es ja reizen, dass du tatsächlich befreit bist, dass du nochmal Ziel hast, dass du natürlich nochmal, und das ist ja das, was man Jogi Löw eigentlich gewünscht hätte, dass er, ich meine, er ist immerhin der Trainer, der uns den vierten Stern.
Nicht so, den Genderstern, sonst wird's ja ausflippen, sonst wird's ja durchtippen.
Jetzt hör mal auf damit, als wenn ich damit. Also wirklich.
Nee, dann bleibt jetzt auch so.
Ja, ich bin jetzt der
also, ja.
Das Gender-Arschloch.
Du bist jetzt das Genderschwein. Du bist kaum besser als Thierse.
Könnt ihr ja schon mal drüber nachdenken, obwohl ich hier viel geleistet habe für Fußball der Rebell.
Ja, ja.
Aber ihr könnt ja schon mal drüber nachdenken, ob er mich absetzt.
Ja, du bist gecancelt. der Effekt kann natürlich, also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, inwieweit die Mannschaft jetzt, wie die Beziehung einfach zu Löw ist, ob es da auch so eine emotionale Bindung gibt, dass jetzt das Team sich in entscheidenden Momenten auf dem Platz zerreißt, um ihrem Yogi einen tollen Abschied zu bereiten. Sowas geschieht ja binnen Millisekunden. Das ist ja nichts, also das kann man sich zwar auch in der Kabine mit einem Schwur vornehmen, am Ende ist es ja wichtig, was dann auf dem Feld geschieht und inwieweit man dann bereit ist, einen Meter mehr zu gehen oder die Grätsche anzusetzen, weil man ja für den Yogi das auch irgendwie schaffen will. Ob das entsteht, das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Keine Ahnung.
Wie befreiend es für eine Mannschaft und einen Verein auch sein kann, wenn der Trainer schon frühzeitig seinen Abschied bekannt gibt, sieht man ja gerade in Gladbach.
Ach so. Oh boy.
Ich wollte noch einen Gedanken mitnehmen, den ein Freund letzte Mal geäußert hatte von mir, der sagte, es ist ja auch irgendwie schwer gewesen für uns als Fans so, weil man hat so das Gefühl, man hat den Kontakt zur Nationalmannschaft verloren. Also diese emotionale Bindung, die sich aufgebaut hat zwischen 2006, Schweini, Poldi, Sommermärchen, dann 2010, als das neue Deutschland plötzlich tanzte, mit Özil, Boateng, Khedira und dann 2014, als dann wirklich der vierte Stern geholt wurde. Das gab es ja nicht mehr. Aber seine Theorie war, dass ist natürlich so war, dass wir, da wir ja in der Zeit eigentlich immer mindestens im Halbfinale standen, dass du immer wusstest, turnusmäßig alle zwei Jahre kommt der Rausch.
Mhm.
So, also du konntest darauf hinarbeiten, du wusstest, dann kommt die Mannschaft wieder alle zwei Jahre, so wir sind wieder wer schwarz-rot geil. Und das ist jetzt komplett weg durch zwei Dinge. Weil 2018 der Rausch komplett ausgeblieben ist und durch einen Kater ersetzt wurde.
Ja.
Und weil dann die Europameisterschaft die Wiedergutmachung versprochen hätte, ausgefallen ist. Das heißt, eigentlich warten wir seit 5 Jahren auf den nächsten Kick. Also wir sind eigentlich Süchtige, nach Schwarz-Rot-Gold, nach diesem die Mannschaft-Gefühl, nach diesem Nationalmannschaftsgefühl, wo man dachte, boah, Wahnsinn, der nächste Sommer ist wieder ein Nationalmannschaftssommer. Mhm. Und das ist jetzt zweimal komplett ausgefallen. Und ich glaube, dass der neue Nationaltrainer deshalb mit ganz viel Rückenwind kommt, weil dann eben gleich die nächste WM ist. Ich hoffe immer noch, dass wir die boykottieren. Ja, das nur mal als große eckige Klammer. Ja. 6.500 Tote in Katar boykottiert diese Weltmeisterschaft. Aber wenn es die gibt, ist halt wieder Nationalmannschaft. Und dann ist ja auch schon zwei Jahre später die nächste Europameisterschaft im eigenen Land. Das heißt, du kannst wieder in so einen Rausch geraten.
Ja, ja.
So, ich glaube, das ist dann auch leichter.
Ja. Das stimmt. Dazu möchte ich meinen ehemaligen Kollegen und heutigen Bürgermeister von Dettelbach, Matze Bielek, zitieren, der getwittert hat, der beste nächste Bundestrainer wäre für mich der die Größe hätte, bei seiner Vorstellung zu verkünden, dass er die WM 22 in Katar boykottieren würde.
Ja, da würde er natürlich seinem neuen Arbeitgeber einen super Dienst erweisen. Das ist also alles wunderbar, aber das ist auch so eine Twitter-Realität, wo man sich die Welt dann halt immer so einen Hauch schöner denkt und natürlich.
Findest du, dass Twitter so ist?
Ja, Twitter ist vor allen Dingen, wie wir heute übrigens auch im Falle von AstraZeneca ja wieder sehr deutlich sehen können. Das Schöne am Twittern ist ja, dass man von jeglicher Verantwortung befreit ist und deshalb sich die Welt immer so schön zusammenschreiben kann, wie man es gemacht hätte.
Es ist natürlich der richtige, nicht nur romantische, aber auch romantische Gedanke zu sagen, ey, pass auf, es gibt einen Kausalzusammenhang in Katar und bei der FIFA.
Ja, ja.
6.500 Tote, da muss doch was passieren. Jetzt hat ja der erste Rasenhersteller, glaube ich, aus Holland.
Genau, der Gras
ist,
Holland weigert sich, Gras zu liefern. Das allein ist doch eine tolle Meldung, oder?
Ja, ist doch Wahnsinn.
Ja, ja.
Und natürlich hofft man, dass noch ganze Verbände folgen. Also zum Beispiel in Norwegen hat die Nationalmannschaft ja auch schon sich geäußert. Ich glaube, rund um Haaland, die hat gesagt, dass da eventuell was passieren sollte. Das habe ich so am Rande.
Man wartet jetzt erstmal die eigene Quali ab und entscheidet dann, ob.
Genau. Aber das ist natürlich eine Realität, wenn man die FIFA kennt und wenn man weiß, wie dieser Fußball sich in der Welt bewegt, wird das, glaube ich, einfach nicht passieren. Also
vermutlich nicht. Aber wenn man jetzt andererseits, du hast ja den Rasenhersteller gerade genannt, das ist ja jetzt nicht irgendeine Firma, sondern die haben halt die letzten drei Europameisterschaften mit Rasen beliefert und auch die WM 2006. So, das heißt, das ist eine Firma, für die dieser große Auftrag nicht ganz unwichtig ist und die in diesem System auch schon immer implantiert waren. Und wenn die proaktiv, ich meine, du musst dir das ja vorstellen, das ist ja nicht, die haben höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht viele Aufträge dieser Größe. Wenn die sagen, wir machen das nicht, und wir kündigen in diesem Falle ja auch unsere Geschäftsbeziehung mit der FIFA auf, die ja höchstwahrscheinlich auch nicht so begeistert sind oder mit wem auch immer man da Verträge schließt, dann ist das ja eine Form von Courage, die ja theoretisch auch Verbänden möglich sein müsste.
Naja, man könnte auch hergehen.
Die höchstwahrscheinlich auch schneller wieder eingeladen werden zu größeren Turnieren als der Rasenlieferant.
Courage.
Man könnte ja auch hergehen, wir gehen da einfach drüber hinweg. Man könnte ja auch einfach hergehen und dieses auch von den Unternehmen verlangen. Also ich meine, auf der einen Seite stellen sich alle hin und wollen irgendwelche Brand-Purposes haben, um im Marketing-Sprech zu bleiben. Und dann ist natürlich die große Frage, McDonald's, Budweiser, Visa, Hyundai, Coca-Cola, Adidas. Du kannst ja nicht auf der einen Seite irgendwie versuchen, dich mit Greenwashing und mit Purpose und mit Engagement eben zeitgemäß zu präsentieren. Und auf der anderen Seite gehst du halt irgendwie zusammen mit der FIFA nach Katar.
Du erlebst es ja, um in diesem Bild zu bleiben, du erlebst es ja auf der anderen Seite so, dass sie mit dem Schurkenstaat Facebook ja zum Beispiel auch ihre Kooperationen aufgekündigt haben.
Das können sie sehr gut.
So. Und das machen sie natürlich, das machen Firmen ja dann, wenn andere anfangen und sagen, nee, unter diesen Voraussetzungen wollen wir mit euch nicht mehr kooperieren, weil es für uns auch geschäftsschädigend ist, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Warum geht das also nicht auch mit der FIFA und der WM 2022 in Katar? Und natürlich geht das. Es ist halt wie so häufig, es muss eine Firma den Anstoß geben, dann zieht eine zweite mit und dann machen es alle. Nicht unbedingt, weil sie so moralisch sind, sondern weil sie einfach sagen, das ist für unsere Marke gerade schädlich, wenn wir da nicht mitmachen. Ja. Denn wir wollen jetzt gerne auch co-gut sein.
Es wäre ja sehr, sehr schön, wenn das der erste Dominostein wäre, der umgekippt ist. Also in der Retrospektive, wenn man dann im Sommer 2022 plötzlich vor der Entscheidung steht, Boykott oder nein, dass das eben der klassische Stein des Anstoßes war. Ich finde es aber natürlich schön in der ganzen Debatte, dass ausgerechnet ein Rasenhersteller sagt als erstes, wir machen das nicht, weil natürlich die Scheichs sehr daran interessiert sind, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Das kann jetzt schon mal nicht passieren. Ja. Und ich hoffe ganz doll und tief im Innern natürlich auch, dass das eine Folge hat. Also, dass es dann auch andere Entscheidungsträger gibt, die sagen, hey, das ist die gehen mit gutem Beispiel voran, wir folgen dem. Aber nochmal, auch die Firmen, die du gerade vorgelesen hast, Mike, sind das die Player, anders als eine vorher uns unbekannte Rasenbereitstellungsfirma, sind das die Player, die wirklich sagen, nee, da ziehen wir uns raus bei den Milliardenverträgen?
Naja, das weiß ich natürlich nicht, aber man kann ja mal gerade parallel live googeln und mal gucken, wer denn beim Facebook-Boykott eigentlich irgendwie alles mit dabei gewesen ist. Und das wäre ja zum Beispiel 135 Firmen haben sich angeschlossen. Das ist so das Erste, was ich gerade sehe. Weil es eben Hass, Diskriminierung und Fake News sind der Grund gewesen, warum 135 Unternehmen,
ja,
Facebook für mehrere Monate boykottiert haben. Und da muss man mal sagen, also Hass, Diskriminierung und Fake News.
Ja, also
ersetze Facebook gegen Katar.
Ja, ja, klar.
Und also Hass, füge noch ein paar andere Dinge hinzu.
Also Hass und Diskriminierung, das schafft der Staat von sich aus auch schon und dann die entsprechenden Baustellenaufseher. Und was Fake News angeht, da möchte ich nur den Satz, ich habe mir keinen Sklaven in Katar gesehen.
Allein dieses Zitat ist doch ein Argument dagegen. Das kommt einem doch vor, als hätte er das vor 20 Jahren gesagt. Und wahrscheinlich ist es wirklich schon 10 Jahre her.
Ja, es ist, glaube ich, es ist mindestens 10 Jahre her.
Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Es kommt gerade, wo du gerade Twitter angesprochen hast, es kommt gerade wieder auf. Aber 6.500 Tote in Katar beim Stadionbau.
Offiziell, in der Hitze, offiziell.
Ja, ja. Genau. Sklaven, die dort arbeiten, Menschen, denen die Pässe weggenommen werden. Das ist ja überhaupt keine News. Das wissen wir seit 3-4 Jahren. Und jetzt kommen wir langsam auf die WM zu. Also es ist immer so, das ist so wie ein Mann springt aus dem 30. Stock eines Hochhauses. Ja, so. Während er fliegt, sagt er, bis hierhin lief es ganz gut. Doch entscheidend ist nicht der Fall, entscheidend ist die Landung.
Genau.
Und wir fallen noch und denken immer, ja, bis hierhin geht's ja noch. Aber ja, wenn wir dann halt aufschlagen in Katar 2022, war es zu spät. Aber wir fallen auch schon 8 Jahre auf Katar zu.
Genau.
Wir wissen, dass wir uns dem Boden nähern langsam.
Ja, es schiebt sich halt zu viel Tagesgeschäft dazwischen und zu viel, ich meine, wir haben noch ein anderes Turnier vor der Brust, natürlich sind alle jetzt erstmal völlig fokussiert auf das, aber irgendwann bist du dann, das ist wie mit allen unangenehmen Entscheidungen, die man verschiebt, und du hast dann diese Verantwortungsdiffusion, wo dann alle sagen, ja, nee, du musst mal, und ich weiß jetzt auch nicht, aber der muss das ja, und irgendwann ist aber plötzlich das Frühjahr 2022, das geht ganz schnell und dann stehst du da.
Also es wäre auf jeden Fall auch mal schön, wenn wir hergehen und sagen, okay, vielleicht ist der Fußball in seiner Verbandstätigkeit viel zu verflochten, viel zu verwoben, viel zu irgendwie gegenseitig. Die halten ja mit ihrem Kit gegenseitig den Scheiß zusammen. Insofern ist die Revolution, solch eine WM zu boykottieren, etwas, was vielleicht gar nicht aus den Verbänden kommt. Aber wenn ich habe noch mal weitergelesen, Adidas und Coca-Cola haben sich angeschlossen an dem Facebook-Boykott. Mhm. So, das wäre doch mal eine Frage. Beides Unternehmen, die bei der WM mit dabei sind. Was sagt Coca-Cola, wenn sie gleichzeitig Facebook für das eben besprochene boykottieren über Monate und dort keine Werbung schalten? Ist für mich die Frage, okay, was ist der Unterschied zwischen Katar-WM und Facebook-Boykott? Was macht Coca-Cola? Was macht Adidas? Das sind Unternehmen, die sehr einfach, sehr simpel Zeichen setzen
können. Ich sehe schon so eine schöne Kampagne. Du siehst einfach so ein Schwarz-Weiß-Bild, den Rücken eines Arbeiters und quer bei den Rücken laufen so 3 Peitschenhiebe und dann steht da nur The Brand with the 3 Stripes, Adidas. Ja. Ja, aber so Bennett-artig, weißt du, so schöne Kampagne dagegen, da kann man so wahnsinnig viel machen. Du nimmst jede einzelne Marke, jedes Logo der Marke und verwebst es halt einfach mit irgendeinem Schändungsmerkmal auf dem Rücken, auf dem Körper eines Arbeiters. Da lässt sich bestimmt auch ein Nike-Swoosh einbauen und die 3 Streifen von Adidas. Und da fallen uns bestimmt noch ein paar andere Marken ein.
Es ist auf jeden Fall, also wenn man, vielleicht kann man so viel sagen, wenn man als Marke, als große Marke, die nicht in diesem FIFA-Portfolio drinsteht und trotzdem in irgendeiner Form...
Koro zum Beispiel.
Habe ich noch nichts von gehört. Also ja. Ambush-Marketing, also wirklich die WM zu nutzen, um sich als Marke groß zu positionieren, anders zu positionieren als diese eben genannten Marken.
Ja.
Also... Da würde ich jetzt schon mal anfangen, irgendwie darauf Kreativschmalz zu verwenden.
Aber Ambush im Sinne, du kannst ja nicht Teil dieses Systems sein. Da gibt es dann wirklich kein richtiges Leben im Falschen.
Nein,
aber
du musst
nicht darüber, dagegen das System sein.
Ja, alles andere ist ja auch Scheichwerbung.
Ja. Scheich dich.
Gott. Naja,
es wird auf jeden Fall noch
sehr interessant werden. Möglicherweise läuft es aber in diesem Falle auch so. Und wir werden gerettet wie die Haiopais, die letztes Jahr dieses Olympiastadion-Event machen wollten. Unfuck the World. Das Deutsche Fire Festival, Saved by Corona. Am Ende läuft so, dass halt einfach, da setze ich auch so ein bisschen auf Europa und auf die Impfstoffbeschaffung, dass halt einfach möglicherweise Europa insgesamt ein so verseuchter Ort ist, dass sowieso kein Europäer nach Katar darf. Und dann können wir sagen, ja Leute, wir hätten gesagt, wir fahren da nicht hin. Ist doch blöd, klar. Ja. Ich setze auch ein bisschen auf Andi Scheuer und Jens Spahn.
Das ist gut in dieser Tage. Es sollten viel mehr tun.
Viele bei Twitter werden aber auch erst mitmachen. Und Mike weiß das, der kann ein Lied davon singen, wenn dieser Boykott auch Girlcott heißt.
Sehr schön.
Okay, ja, doch.
In diesem Zusammenhang, ich glaube, jetzt ist es Zeit, auch noch mal ganz kurz zu erzählen, Lukas, was wir am Samstag zusammen gemacht haben, beziehungsweise eigentlich die ganze letzte Woche schon. Da würde ich nämlich wahnsinnig gerne noch mal darauf hinweisen, wir waren in Wolfsburg.
Ja, wir haben die Volkswagen Tailgate Diversity gemacht. Vielfalt, wie es heißt, oder wie Jörg Dahlmann es nennen würde, Origami. Und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende. Es war ein toller Samstag. Schöne Sendung. Wir hatten Tuba Tekkal zu Gast. Wir hatten Joshua Gilavogi zu Gast. Und wir haben über all die großen Themen gesprochen. Inklusion, Integration, Rassismus, Homosexualität im Fußball. Und haben das trotzdem probiert, sehr, sehr, sehr luftig zu gestalten. Es wurde auch viel gelacht. Also es war eine Sendung, wo alle sehr beseelt rausgegangen sind. Das kann man so sagen. Und oder Mike, wie hast du das erlebt? Wo bist du jetzt schon wieder?
Ich bin genau da. Wir sind da alle sehr beseelt rausgegangen und auch deshalb, weil wir ehrlicherweise lange uns Gedanken darüber gemacht haben, wie wir eine solche Sendung eigentlich machen können, weil das ist ja sehr oft immer gerne, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, mit hat eine gewisse Schwere, es hat den gehobenen Zeigefinger und all diese Geschichten und wir haben halt versucht, das Ganze so ein bisschen irgendwie MML-mäßig zu machen und ich glaube, das ist uns irgendwie bei allen ganz gut gelungen. Es ging um Inklusion, es ging um Integration.
Das habe ich doch gerade schon alles gesagt.
Rassismus. Ja, aber ich kann es doch nochmal wiederholen, damit es einfach doppelt hält besser. Ich meine, du hast es gesagt, aber hast zum Beispiel auch vergessen, du hast Josh Gilavogi genannt.
Und
aber
ich habe Jeanette Jacapfi vergessen.
Das ist richtig. Die war natürlich auch mit dabei war. So, das wollte ich dann an dieser Stelle auch nochmal mit sagen. Also es war wirklich ein bunt gemixtes Plenum. Wir haben nicht nur viel gelernt, sondern ich möchte mal auch sagen, großen Spaß gehabt, oder? Alle zusammen.
Was ich auch noch sagen wollte, wir haben über Inklusion, Integration, Rassismus und Homosexualität gesprochen.
Manchmal bist du wirklich
sehr viel Spaß dabei. So, haben wir es jetzt? Jetzt weiß Micky es auch. Du hast vor allen Dingen die ganze Dramaturgie dieser Sendung kaputt gemacht, Mike, indem du da noch so mit Eigenwerbung dazwischen gegrätscht bist. Wir waren auf so einem guten Weg. Wir haben wirklich mal, wir kamen von Rangnick zu Löw, wir hatten Matthäus, jetzt hätten wir noch eben kurz über Dahlmann gesprochen, dann über Bobic und dann wäre das genau eine Sendung gewesen, wie sie sich CT8 vorgestellt hätte. Und nie, zack, reingegrätscht, komplett aus dem Thema geflogen so, alle. Und dabei hätten wir es schön zu Ende bringen können. Wir wären von Europameisterschaft zu Tokio, Olympische Spiele, von Tokio zum Land der Sushis, zu Dahlmann und dass Sky ihn rausgeschmissen hat. Es war alles schon, es lag alles da und du hast dich, das sind low-hanging fruits und du wolltest einfach nicht danach greifen.
Aber das ist der Grund, warum man Superfood neben sich doch dann im Zweifel im Laden kauft, weil der hat sich ein bisschen viel Matcha reingemacht jetzt in seine Bowl. Jetzt guck ihn dir an.
Matcha in eine Birne.
Ja, der ist nur noch wirklich, das ist also Matcha-Overload. Und das kommt dann dabei rum. Weißt du, bei der Asai auch ein bisschen zu großzügig das Pulver reingeschüttet. Und jetzt gucken wir die an.
Ja.
Ja, das ist ja, also.
Ich hätte wahnsinnig gerne noch darauf hingewiesen, dass am Donnerstag die Sendung als Podcast bei uns im Podcast-Kanal erscheint und wir das wirklich euch ans Herz legen wollen, diese Sendung zu hören. Aber das darf ich nicht mehr sagen, weil Lukas
tickt ja völlig durch.
Ja.
Das ist ja wirklich. Also,
pass auf,
ja.
Weißt du, worauf? Ich sitze ja hier allein und ihr sitzt beide im Studio.
Das ist richtig.
Und du sagst, komm, wir haben dort Diversity gemacht. Und ich erzähle das alles und dabei guckst du aufs Handy und hörst mir nicht zu und erzählst das Gleiche nochmal. Da kann man auch mal sauer werden, Mike Nöcker.
So, ja. Ist das so?
Ja.
Ich habe aber
so,
was.
So empfinde ich das.
Ich habe aber.
Das sehen ja die Hörer wieder nicht. Genauso wie sie nicht sehen, dass du da nur in der Badehose sitzt.
Also, es ist ein bisschen bedauerlich, weil ich habe jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit und dass wir unsere Zeit jetzt damit vertun.
Lass uns doch mal
eine Redaktionskonferenz.
Pass auf, um dich jetzt mal richtig sauer zu machen. Übrigens habe ich was recherchiert nebenbei. Es ist nicht so, dass ich Twitter lese oder irgendwie sonstige Sachen mache. Das nur am Rande. Wollen wir ihn richtig sauer machen? Lass uns doch mal nächste Saison über die stärkste zweite Liga aller Zeiten mit Dynamo Dresden, mit Hertha BSC, mit Schalke 04, mit dem Hamburger Sportverein, mit Fortuna Düsseldorf.
Ja. Übrigens möchte ich, um noch mal kurz über die Liga zu sprechen, ich textete ein bisschen mit Tommy Schmidt am Samstagabend, also als ich auf der Couch lag und mit meinem Bruder zusammen und
kurze Frage für deinen Bruder und für Tommy Schmidt. Borussia Mönchengladbach kann nicht mehr absteigen, oder?
Also ich lag da auf der Couch mit meinem Bruder und da in der alles war natürlich grün beflaggt, weil die Kinder waren auch dabei und haben natürlich dann Gladbach geguckt gegen Augsburg und sagte frotzelnderweise auch, ja, das wird jetzt der Abstiegsgipfel. Da hieß es natürlich schon, du Arschloch. Und dann lief das Spiel so, wie es gelaufen ist. Gladbach war gar nicht so schlecht, war aber nicht zwingend. Und am Ende verlieren die das Ding hoch. Und dann textete ich mit Tommy Schmidt, der dann schon mal eine als Gladbach-Fan einem Dortmund-Fan eine Sprachnachricht schickte, einigermaßen kapitulierend.
Michi, ich sag dir, ihr gewinnt den Pokal, ihr kommt ins Champions-League-Halbfinale und werdet Dritter oder Vierter. Und bekommt den Trainer vom Tabellen 14. Das ist mein Tipp. Tabellen 13. Das ist mein Tipp. Und dann wird es natürlich wieder so, wie es immer in Deutschland ist, medial. Bei jeder Gelegenheit, wenn Dortmund mal 2 bis 3 Spiele nicht gewinnt, wird Sky nur auf Terzic filmen, der dann im Hintergrund auf diesen dunklen Plätzen der Dortmunder Bank sitzt, draufhalten und seine Reaktion angucken. Und dann aufziehen die Kamera und dann steht da Rose im Regen und versucht zu retten, was zu retten ist. Gott, das wird alles. Ich halte es nach wie vor für einen komplett unnötigen Personalwechsel für alle Beteiligten.
Fand ich eine sehr treffende Analyse.
Ja.
Ja. Das wollte ich euch nicht vorenthalten.
Er hat ja auch vollkommen recht. Es ist, ich bin ja gerade in Dortmund und saß gestern mit unserem gemeinsamen Freund David Görges und ich habe gesagt, das ist doch für alle, seitdem Rose den Abschied bekannt gegeben hat, das schlechtmöglichste Narrativ.
Ja.
Die haben einfach jedes Spiel verloren, jetzt auch gegen Augsburg. Und gleichzeitig macht Terzic einfach sehr viel richtig. Er schafft es ja sogar jetzt, dass sich Julian Brandt 27 Meter vor dem Tor einen Schuss zutraut. Natürlich, um den großartigen Gag von Mike Nöcker nochmal herauszuholen, hat Rune Jahrstein auch versucht, den zu baggern.
Ja.
Ja? Aber es war ja auch mal, also ich finde es auch okay. Ich finde, dass Rune Jahrstein einfach auch mal für seinen Landsmann Haaland gesagt hat, heute muss mal ein anderer Norweger in den Schlagzeilen stehen. Ja. Das wird ja auch sonst zu viel. Aber Terzic hat auch geschafft, die Problemkinder, Dahoud, Haaland, also alle, die so ein bisschen im Formtief waren, alle wieder irgendwie hinzubekommen. Und auch jetzt ein Julian Brandt vielleicht sogar. Das heißt, in Dortmund werden sie diesem Cheftrainer plötzlich sogar nachtrauern.
Ja, ja.
Während Rose ja komplett beschädigt, also fast schon als Lame Duck kommt.
Ja, ja. Ja, also die Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, Fußball ist ja nun auch speziell in dieser Saison immer nur eine Momentaufnahme. Das kann in 5 Spieltagen alles schon wieder komplett anders aussehen. Dann sind wir die Ersten, die sagen, ja klar, wir haben immer gesagt, da muss jetzt Rose. Das war immer. Aber Stand jetzt ist das natürlich für Dortmund ein mittelschweres Problem. So, du hast da eigentlich jemanden. Ich meine, Terzic ist ja auch, also Terzic war ja direkt auch ein guter Typ. Das hat man ja schon gemerkt. Nur die Ergebnisse waren am Anfang nicht gut. So lag es nahe zu sagen, mit dem als dem zweiten Hansi Flick wird es wohl eher nix werden. Und jetzt zeichnet sich ab, dass er diese Mannschaft gut in den Griff kriegt und muss dann irgendwann in die zweite Reihe zurück. Das birgt Zündstoff.
Aber erinner dich, wann war das? Januar, Februar, gar nicht so lange her, nach den ersten 8 Spielen, was wir geschimpft haben. wie sehr der Trainerwechsel von Favre zu Terzic neue Besen kehren. Gut, wie sehr das verpufft ist. Das
ja, sagt meine klar, Mann. Natürlich.
Der
Trainer,
der Effekt ist den. Wir natürlich. Waren so sauer.
Ja, sicher.
Und jetzt der Terzic und kriegen die nicht mal einen guten Trainer. Warum holen die nicht Rose?
Ja, klar.
Jetzt
ja, haben dann sie absolut. Rose.
Und wir, ja. und wir sind die geilsten Idioten. Und dann sagen wir, ja, aber jetzt haben die doch Terzic, das läuft doch, jetzt kommt Rose. Rose ist doch beschädigt als Trainer. Es ist nie richtig. Also das ist, genau. das hat ja wirklich zwei Komponenten. Zum einen wirklich eine total unglückliche Handhabe von Borussia Dortmund, was die Trainerpersonalentscheidungen angeht, so und wie es auch gespielt wird. Und dann auf der anderen Seite, dass wir auch wirklich nicht schnell vergeben oder sehr schnell immer zu viel wollen.
Naja, aber da sind wir natürlich nicht anders als andere Fußballfans auch. Deswegen sind wir ja dann doch halt eben auch keine Experten, sondern Fans mit einer, in deinem Falle zumindest, also Mike kann ich da sicherlich ausnehmen, aber mit einer ordentlichen Portion Expertise. Aber um da jetzt für Mike und mich zu sprechen, wir sind ja nun wirklich der Pöbel von der Straße, den sie ins Studio geweht hat und der ab und zu mal so sein Empfinden reinrülpsen darf.
Und man kann auch sagen, es ist alles auch besser als bei Dinamo Zagreb. Da ist nämlich gerade der Trainer zurückgetreten.
Ja.
Zoran Mamić.
Grund? Ach, Zoran Mamić, ja. Bochum, Wahnsinn. VfL Bochum, ne?
Grund?
Ja.
Er muss ins Gefängnis.
Ach, guck an. Verstehe.
Eine Sache, ich möchte euch noch so als Cliffhanger vielleicht, weil in der nächsten Sendung, wissen die Fans ja, werden wir auch das Benny Höwedes Interview aus dem Spiegel vorlesen. Habe ich noch einen Cliffhanger, weil wir ja eh so viel jetzt über Personalien gesprochen haben. Und es ist nun mal vergangenen Mittwoch die Entscheidung vom Aufsichtsrat bei Eintracht Frankfurt gefällt worden, dass Bobic nicht gehen darf. Außer er wird aus seinem Vertrag rausgekauft. Andererseits muss er seinen Vertrag erfüllen. Ganz kurz nur noch, weil wir über Löw und so gesprochen haben. Versteht ihr diese Personalrochade? Versteht ihr Freddy Bobic, dass der unbedingt zur Hertha will? Zurück nach Berlin, zu seiner Familie? Das möchte ich nur mal kurz wissen, weil das Thema ist sonst weg. Aber das ist die ganze Zeit da. Bobic nach 5 Jahren Frankfurt will weg, sagt, er will seinen Vertrag, den er gerade erst verlängert hatte bis 2023, nicht erfüllen und will wahrscheinlich zur Hertha, die eventuell Rangnick und Schalke lässt grüßen, nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen.
Also die grundsätzliche Frage ist ja mal, ob das wirklich stimmt. Ne? Also noch haben wir ihn ja nirgendwo gehört. Er hat zwar gesagt, dass es ein interessanter Verein ist und also im Moment ist ja nichts anderes als eine ist es in irgendeiner Form konstruiert. Also so wie wir nicht wissen, ob die Niederlagen von Borussia Mönchengladbach im kausalen Zusammenhang mit der Bekanntgabe von Rose, ich wechsle zu Borussia Dortmund zusammenhängen, wissen wir ja auch nicht, ob Freddy Bobic wirklich zu Hertha wechseln will oder ob er nicht einfach sich überlegt hat, Mensch, ich bin gerade 50 Jahre alt geworden, ich möchte nochmal was anderes machen in meinem Leben. Ich möchte nochmal eine andere Herausforderung suchen, die vielleicht gar nicht Hertha ist, sondern vielleicht irgendwie, ich meine, der ist jemand, der sehr Amerika-affin ist, der, glaube ich, auch schon mal ein Angebot gehabt hat von einem amerikanischen Verein. Mhm. So, vielleicht zieht sie ihn nochmal ins Ausland. Also ich glaube, diesen Punkt muss man zunächst erstmal irgendwie auch klar. mit
Wenn man sind ja auch alles Privatmenschen, das darf man ja nicht sind ja nicht nur Fußballfunktionäre und irgendwelche Figuren, die man verschiebt, sondern sind ja auch Privatleute, genau. Mit Ende 40 überlegt man sich häufiger mal, was man im Leben sonst noch so machen möchte und welche Gelegenheiten man noch nutzt, bevor es dann irgendwann heißt, hetzte mal. So. Und er wird selber am besten wissen, inwieweit er in Frankfurt auch am Ende seiner Möglichkeiten angekommen ist und wie viel Entwicklung in Frankfurt noch möglich ist. Er kann das ja, glaube ich, weil er halt nun mal einfach sehr tief im Thema ist, am ehesten beurteilen, wie viel da noch geht, wie hoch die Trauben hängen oder ob das absolute Maximum erreicht wird. Wir erinnern uns an die Zeit, in der Heribert Bruchhagen noch in Frankfurt tätig war und es auch eigentlich schon ziemlich gut gelaufen ist dort. Und man sagte, hey, Frankfurt, Platz 9, super. Und der dachte damals auch, das sei das absolute Ende der Fahnenstange, was die Möglichkeiten angeht. Dann kamen Bobic und Co. und haben gezeigt, nee, wir können ja sogar so ein bisschen auf Tuchfühlung mit der Champions League gehen, wenn jetzt hier mal die Dinge richtig, richtig gut laufen. Aber das wird es dann wahrscheinlich echt gewesen sein. Und die Vorstellung jetzt, um jetzt mal beim Beispiel Hertha zu bleiben, die Vorstellung aus Hertha BSC Berlin mal wirklich einen richtig geilen Club zu machen und die finanziellen Möglichkeiten, die sich durch Windhorst alleine da auftun und natürlich auch die Stadt drumherum, da was draus zu machen, das ist ja eine jetzt nicht komplett reizlose Aufgabe. Also sollte er sich für die Hertha beispielsweise entscheiden, dann ist das ja nichts, wo man sagt, wie kommt er denn auf sowas? Und das in Kombination mit der Stadt. Denn Berlin ist natürlich eine geile Stadt. Ist ja total attraktiv. Da zu leben ist doch fantastisch.
Und seine Familie ist nie weggezogen, weil er hat ja bei Hertha gespielt. Genau. Frau und Tochter, glaube ich, sind immer da geblieben.
Ja.
Und man muss eben auch sagen, der Mann hat jetzt 5 Jahre in Frankfurt im Hotel gewohnt.
Ja.
Da wird man wunderlich. Da beginnt man mit Eierlikör zu malen. Dann nimmt man wieder auf mit Stuttgart-Barre.
So.
Irgendwann muss man da auch
da
mal wieder
weg. Da bekommt man ein Panikherz.
Ja, sehr gut. Ja. Und dann hat man heimliches Heimweh nach Berlin, was dann irgendwann nicht mehr ganz so heimliches bis unheimliches Heimweh ist. Das kann ich schon verstehen. Und dann kommt aber noch etwas hinzu. Also ich habe ein Interview, kurzes Interview mit Carsten Schmidt, dem neuen starken Mann bei Hertha, gelesen. Es ist auch so, dass die schon ihn rauskaufen würden aus dem Vertrag für 5 Millionen, was ja auch ein riesen Vertrauensvorschuss ist. Und dann würde er wohl 3,2 Millionen verdienen in Berlin und wäre damit in seiner Position der bestverdienende, was auch immer, Sportdirektor, Chef, Sportmanager, er wäre einfach an dieser Position der Bestverdienende in der ganzen Bundesliga. Was natürlich auch reizvoll ist.
Aber das hat doch Carsten nicht im Interview gesagt, sondern das hat zwischen den Zeilen gestanden als Spekulation.
Ja, also er hat gesagt, sie wollen ihn holen und dann stand unten, ich glaube, also in diesem Text aus vom RBB stand, wir würden ihn ganz gerne haben. Eintracht Frankfurt ist ja auch ein vieler Fans, der sozusagen heimliche Zweitverein geworden. Das würden wir mit Hertha auch gern schaffen, in einer Stadt, die so viel Zugezogene hat. Und dann standen darunter die Zahlen, die auch übrigens, glaube ich, im Doppelpass sogar gefallen sind.
Also aber
im Doppelpass
Carsten, haben sie über. Entschuldige, wenn ich da. Carsten Schmidt, muss man dazu sagen, ist ja hier mein ehemaliger Chef bei Sky, deswegen Carsten, hat gesagt, sie wollen ihn holen. Weil ich habe nur Zitate gelesen, wo es hieß, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, das läuft über den Aufsichtsrat, etc., etc.
Können uns die Hörer. Ich hab, als ich mich eingelesen habe, auf jeden Fall aus Berlin Zitat gehört, dass er sehr gut passen würde und dass sie ihn gerne hätten.
Okay.
Und das war, und wenn im Doppelpass Julian Wolf schon sitzt und sagt, der kostet 5 Millionen Ablöse und 3,2 Millionen Gehalt stehen im Raum, dann kann man ja davon ausgehen, dass das schon mal irgendwo besprochen wurde. Und ich sehe das als sehr realistisches Szenario. Aber nochmal, ich verstehe, was er in Berlin will. Ich weiß nicht so unbedingt, was er bei Hertha will.
Ja. Ich muss jetzt langsam Feierabend machen, weil ich meinen Vaterpflichten mal wieder nachgehen muss, möchte.
Ja.
Und
du willst doch nur hier dich vordringeln hier, weil das Impfzentrum hier nebenan steht.
Ja.
Ich meine, ich hatte wenigstens einen Astra gestern, weil er St. Pauli gespielt hat.
Das ist richtig.
So. Ja. Aber vielleicht steht da noch ein bisschen.
Also Vicky, ich sehe nicht ganz. Also nach allem, was ich beurteilen kann, würde ich mir lieber AstraZeneca geben als Astra Bier. Also bei Astra Bier aus den langen Jahren in irgendwelchen Kiezkneipen kann ich sagen, die Nebenwirkungen willst du wirklich nicht auf dich nehmen. bei AstraZeneca, ne?
Haben wir denn jetzt alles besprochen? Haben wir irgendwas vergessen?
Wir müssen noch sagen, dass ab heute der neue MML-Shop an den Start geht.
So.
Mit der MML-Tasse.
Es ist endlich soweit. Ja. Ungefähr, ich möchte sagen, 4 Jahre.
3 Boys, 1 Cup.
Ja. 4 Jahre nach dem ersten Erscheinen, dem ersten Erscheinen der Tasse.
Das ist richtig.
Der Originaltasse.
Ja.
In Facebook-Livestreams haben wir es hat nur 4 Jahre. Und da vergleich das mal bauzeitenmäßig mit Stuttgart 21, mit BER und so weiter. Es hat nur 4 Jahre gedauert.
Ja.
Bis wir.
Fantastisch.
Und heute dürfen wir wie Willy Brandt einst auf den Knopf drücken. Das ist so ein bisschen so unser.
Ich freue mich, dass ich eine Tasse.
Jetzt machst du es doch.
Ja, doch. Ja,
vielen Dank.
Ja.
Danke. Danke.
Ja.
Mehr Tasse wagen. Also, es kommt der Shop fußballmml.de.
Tasse! Tasse! Einfach Tasse! Ne? So, noch irgendwas? Nein, reicht, ne?
Ich habe unseren Fans das gegönnt.
So. Oh Gott. Wirklich, jetzt kannst du aber wirklich demnächst bei mir einfach irgendwelche Knöpfe dann hier hinstellen. Ne? Ich bin wirklich, also Soundboard.
Es gibt ja auch schon Rezensionen von bekannten Persönlichkeiten, die Tasse schon ausprobieren durften.
Oh, lies mal vor.
Die kannst du dann nächste Woche mal vorlesen, Micky. Nein, wir müssen das ja auch ein bisschen den Ball in der Luft halten. Die kannst du dann nächste Woche vorlesen.
Okay,
ja,
nächste Woche machen wir es.
Kein Problem. Machen wir. Ich wollte noch jemanden. Ach, pass auf, das fand ich sehr lustig.
Und ab Donnerstag übrigens gibt es Volkswagen Tailgate Tour Diversity auch als Podcast zu hören.
Ja, übrigens sehr lustig. Wir haben ja natürlich selbstverständlich. Wir haben ja mitunter sehr junge Hörer und Hörerinnen. Mhm. Ja, unter anderem den 10-jährigen Nelson, der einfach so, pass auf.
Hey Miki, dein Podcast, der ist ja zum Zungengeschnalzen.
Nicht schlecht, ne?
Sehr gut.
Ja, weißt du Bescheid.
Sehr gut.
Ja. Liebe Grüße, Nelson. Das hast du sehr, sehr gut gemacht.
Absolut.
Bleib dran. Ne? Du kannst mich eines Tages ersetzen. Ne? So, ich muss jetzt, ne?
Wo geht's heute wieder hin? Zu welchem Podcast geht's jetzt?
Jetzt geht's erstmal mit dem Kind nach Hause.
Ja.
Beziehungsweise jetzt muss ich erstmal, weißt du, was ich mache? Kacken. Denn das ist auch ein positiver Nebeneffekt der Produkte der Corotogri. Ja, ist ja toll. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem das immer wichtiger wird. Ne? Ja, ist ein abstuhlungsfreundliches Superfood. Ja, was ist das nix, Mike?
Nein, das ist super. Nein, ich weiß, ich kenne das.
Ja, ja.
Mike,
ja.
Ich weiß, dich hat das heute alles sehr erschöpft, aber die wollten mehr Reibung. Jetzt haben sie mehr Reibung. Wir schneiden nichts. Das bleibt alles genauso drin, damit die Leute mal wissen, wie furchtbar es eigentlich ist.
Wie scheiße wir uns finden. Wir sind nämlich eigentlich wie Take That. Wir hassen uns. Und nur der Erfolg schweißt uns zusammen.
Ja, aber du siehst auch schon aus wie Robbie Williams in Rock DJ am Ende.
So.
Alter, ich hab dich lieb.
Ja.
Wir hören uns.
Du mich auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, hast du schon erzählt, dass am Donnerstag We Drive Diversity der Talk kommt?
Ja, und natürlich. Als Podcast.
So ist es.
Mit Janet Jacobi.
Tschüss.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.